Wenn ich durch die Straßen gehe und etwas Neues, Schönes sehe, weiß ich stolz darauf. Das hat mein Freund getan. Mein Freund, der Plan.
Wir erkennen die Konturen dieses neuen Platzes. Auch das ist ein Ausdruck des Lebenswillens und des Zukunftsglaubens in dieser Stadt.
Der großzügige Aufbau unserer Stadt ist von großer nationaler Bedeutung, denn er ist symbolisch für unsere Anstrengungen, ein friedliches, demokratisches Deutschland zu erbauen.
Aber gerade an diesem Orte, nur zwei Stadtbahnstationen von einer anderen Welt entfernt, wird diese neue Baugestaltung zu einer demonstrativen Dokumentation der Freiheit werden.
Wettstreit in Stein und Beton. Bauen im geteilten Berlin. Feature von Reinhard Schneider.
Beide Projekte in West-Berlin wie in Ost-Berlin waren natürlich international orientiert in dem ausgebrochenen Kampf des Kalten Krieges. Und Berlin wurde ja gerade zum Hauptpunkt der Auseinandersetzung beider Weltsysteme.
Das hat in diesem Fall in Berlin zu zwei sehr konträren Konzepten geführt, als die DDR nach dem sowjetischen Vorbild angefangen hat, traditionalistisch Städtebau zu betreiben. Das ist quasi als ein Demonstrationsobjekt relativ schnell sichtbar geworden. Wir bauen diese Stadt neu auf und sie sieht dann so aus. Darauf hat der Westen dann reagiert und hat gesagt, okay, wir brauchen das andere Modell, wir wollen das zeigen und haben dann sozusagen dezidiert sich auch das Modell der befreundeten Siegermächte geholt, nämlich der Amerikaner, und haben die amerikanische klassische Moderne nach Deutschland geholt und haben dann also in West-Berlin extrem modern gebaut.
Angefangen hat alles am Frankfurter Tor im Osten Berlins. Erster Akt. Umbenennung der Frankfurter Straße in Stalinallee, damit man sozusagen wusste, woher der Wind weht. Zweiter Akt. Mächtiger Pomp. Arbeiterpaläste entstanden. Wie soll man das beschreiben? Am ehesten als ein Gewitter von Säulen, Gesimsen, Ziergiebeln und Balustraden. Ein leicht überzuckerter Stil. Man verpasste der Architektur das Etikett einer nationalen Tradition. Und traditionell sah das tatsächlich aus. Aber national? Klar war, dass die Sowjetunion diesen üppigen Stil favorisierte. Wie auch immer, für die DDR war das eine Architektur in ihrem Sinne. Sozialismus im XXL-Format.
Stalinallee ist zu dem großen, weit sichtbaren Symbol unserer Politik des Friedens und der Erhebung des Wohlstandes des ganzen Volkes geworden.
Ich fahre die Prachtmeile mit dem Taxi ab. Mein Fahrer ist Christian Kotsch. Seit 1964 kutschierte er als einer der wenigen Privatunternehmer in der DDR Leute durch Ost-Berlin. Und seit 1989 durch die ganze Stadt.
So, jetzt fahren wir in unsere Frankfurter Allee rein, in Richtung Karl-Marx-Allee. Vor uns das Frankfurter Tor. Rechts war das RFT-Haus, links war oben früher eine Gaststätte.
Sagen Sie, Herr Kotsch, schon gedacht war das ja eigentlich so auch als ein Einkaufsboulevard, ne?
Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht, das hat nicht funktioniert. Also das muss man sagen. Es waren wohl Geschäfte dort, aber richtig wollten die Leute da nicht ran.
Und warum hat das nicht funktioniert, meinen Sie?
Ja, weil die, im Angebot war ja immer das Gleiche und das, was du brauchtest, hast du nicht bekommen. Das war eben der negative Teil. Und wenn wir jetzt noch ein Stück weiterfahren, auf der linken Seite stand der Genosse Stalin. Bis, glaube ich, 1953 ist er, glaube ich, gestorben. Und 1961 haben sie ihn über Nacht weggerissen. Er war hingelandet, das ist kein Mensch.
Wie jede Geschichte hat auch diese eine Vorgeschichte. Berlin 1945. Zerstörte, vernichtete Hauptstadt eines zerstörten, vernichtend geschlagenen Landes.
Gut, die Stadt ist kaputt. Und wenn die Stadt kaputt ist, hat man ja nur die Möglichkeit, mit dem, was noch da ist, weiterzuleben und das, was nicht mehr da ist, zu beseitigen, um neu zu bauen.
Berlin sollte komplett neu strukturiert werden in seinen Flächen, in der Aufteilung nach Wohngebieten, nach Industriegebieten, nach Gebieten für Kultur und natürlich auch den Grünflächen. Das war die Idee 1946 des Scharoun-Planes.
Wenn man den Kollektivplan von 1946 betrachtet, dann hat er zwar eine sehr klare, rational aussehende Taktung und Einteilung für die Stadtflächen, den Stadtraum, und ist aber als Grafik so zauberhaft. Und so frei entwickelt und getuscht, dass man wirklich eine Verheißung vor sich sieht.
Das begann ja am Anfang eigentlich gemeinsam. Wenn wir uns die Geschichte der Stadtplanung in Berlin anschauen, 1946, 1947, dann sind die Anfänge ja gemeinsame.
Dann geht der Auftrag an den noch im Amt befindlichen Hans Scharoun als Baubeauftragter des Magistrats. Und er entwickelt mit einem Kollektiv anderer Architekten einen Bebauungsplan, der eine vollkommene städtebauliche Überformung für Friedrichshain vorsieht. Eine große Schnellstraße, ganz durchaus im Sinne des Kollektivplans von 1946, ins Detail weiterentwickelt. Die Planung ist von 49 und wird 50 zur Umsetzung genehmigt. Dazu gehören entlang der großen Straße, die geplant war, die Laubenganghäuser, von denen heute zwei stehen am östlichen Ende der Stalinallee, und die schräg dazu gestellten Zeilenbauten mäßiger Höhe und mäßigen architektonischen, ästhetischen Anspruchs, die auch errichtet worden sind.
Hans Scharoun wollte mit seinem Plan nicht nur die Stadt, sondern zugleich die Gesellschaft neu erfinden. Das hieß vor allem keine Zentralität und bloß keine Monumentalität, was den Deutschen ja kurz zuvor nicht so gut bekommen war. Vereinfacht sah der Plan vor, über Gesamt-Berlin ein Netz von kreuzungsfreien Schnellstraßen zu legen. In den entstehenden Quadraten dann die sogenannten Wohnzellen. Siedlungseinheiten mit allem, was der Mensch so braucht. Fein, klein, durchgrünt, komfortabel und mit Anschluss zum Nachbarn. Und dann baute man als Auftakt zu dieser Idee in Friedrichshain zwei Laubenganghäuser mit einer überschaubaren, dahinterliegenden Bebauung. Das Ergebnis? Walter Ulbricht als einer der Vorarbeiter des Sozialismus schnappte über und hätte die Häuser am liebsten wieder abgerissen. So ein mickriges Zeug für seine heißgeliebten Arbeiter. Schluss damit und ab nach Moskau.
Und dann kommt der berühmte Schwenk in der Baupolitik der DDR. Die Architekten fahren nach Moskau und werden dort geführt und ich würde sagen auch indoktriniert, lassen sich auch indoktrinieren und kommen zurück mit einem völlig anderen Konzept von Architektur und Städtebau. Es dauert eine Weile, bis sie das formuliert haben in den 16 Grundsätzen des Städtebaus, die das Gegenteil von dem sein sollen, was Scharoun vorschlägt in seinem Wohnzellenplan und auch in seinem Kollektivplan. Es geht nicht um Auflockerung, es geht nicht um Landschaftlichkeit, sondern Zentralität, Konzentration, Urbanität und dann um die ganz große Straße, nämlich die Idee einer breiten, prächtigen Allee.
In West-Berlin wurde zur gleichen Zeit hier und da herumgehämmert, repariert, instand gesetzt.
Wo man kein Material hat, wird kompensiert. Ein Sack Zement gegen ein Pfund Kaffee.
Aber so richtig große Visionen fehlten, da man vielleicht zunächst nur darauf wartete.
Die Politik der Sowjets und ihrer Handlanger zerreißt 1948 die Stadt.
Dass der sowjetische Sektor bald zusammenkracht.
Die Stalinallee machte im Westen durchaus Eindruck. Selbst wenn das Ergebnis in städtebaulicher, gestalterischer Hinsicht überhaupt nicht gefiel, das wurde im Westen entschieden abgelehnt, aber man brachte Wohnungsbauzahlen zustande.
...1952 rafft sich West-Berlin dazu auf, eine Antwort auf die Stalinallee zu geben. Unmittelbar an der Sektorengrenze im Wedding entstand die kleine, schnucklige Ernst-Reuter-Siedlung. Ein Vorzeigeprojekt des demokratischen Aufbruchs im Mini-Format, von dem der Osten keine weitere Notiz nahm, da die Siedlung schlicht übersehen wurde.
Eine wunderbare kleine Siedlung mit 423 Wohneinheiten von Felix Hinnissen errichtet, 1952 bis 1954, direkt an der Mauer. Und auch da sieht man wieder, da spielt Weimar noch eine ganz wichtige Rolle. Die Architektur des demokratischen Deutschlands in den 20er Jahren mit einem Punkthochhaus, mit Zeilenbauten, mit einer Hochhausscheibe, teilweise auch mit der Anknüpfung an die vorhandene Bebauung, auf einem städtebaulichen Areal, das unglaublich bedeutend auch für die Stadtgeschichte ist. Da stand der Thomashof, stand die Ackerhöfe in unmittelbarer Nähe. Also ein ganz wichtiges Gebiet im Wedding auf einem Grundstück, wo man jetzt etwas Neues ausprobieren wollte.
Mit dem Taxifahrer Peter Löllhöffel, 1950 in Westberlin geboren, fahre ich am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs entlang. Kurz vor der Bernauer Straße passieren wir die Ernst-Reuter-Siedlung. Zur Zeit der geteilten Stadt, umgeben von einem Niemandsland voll tragischer Fluchtgeschichten.
Wir sind in dem Bereich von unmittelbarem Grenzgebiet zwischen Ost- und Westberlin. Und hier links ist die Ernst-Reuter-Siedlung. War ja eine große Wohnungsnot. Und hier hat man dann ein Neubaugebiet geschaffen, direkt unmittelbar an der Zonengrenze zur Bernauer Straße. Und hier rechts, das ist Bahngelände, das gehörte auch schon zu Ostberlin. Da sind immer die schwarz-uniformierten Bahnpolizisten oder die Grenzpolizisten, die hatten schwarzen Anzug. Ja. Die sind ja immer da oben lang gelaufen. Und hier vorne, da sehen Sie drüben die andere Straßenseite, das ist schon Ostberlin.
Zwischenstopp an der Ernst-Reuter-Siedlung. Die Siedlung ist durchgrünt und licht. Parterrewohnungen mit vorgelagerten Gärten. Aus einem Fenster lehnt sich gerade eine Frau hinaus.
1954 hatte mein Mann die Wohnung hier von der AG bekommen. Das war eine Dienstwohnung. Und das war alles noch hier so im Rohbau. Auch hier hinten noch die Balkons und die Scheiben. Das war alles noch nicht drin. Die Bäumchen alle noch sehr klein. Und jetzt wohne ich schon 60 Jahre hier. 61 wurde ja die Mauer errichtet, nicht? Und da war es natürlich ein bisschen wie auf dem Dorf, haben die immer zu mir gesagt, meine Bekannten, wohnt ja wie auf dem Dorf. Und jetzt wohne ich Stadtmitte.
Ich glaube, dass die Ernst-Reuter-Siedlung unbedingt auch als ein architektonisches und städtebauliches Manifest gemeint war. Sie hat natürlich als Anlage im Wedding, dicht an der Mauer, auch nach Osten hin gewirkt. Das heißt die Mauer, die Sektorengrenze. Und ob jetzt aber zum Beispiel in Ostberlin sich irgendjemand darüber geärgert hat, dass die da jetzt so was Schickes bauen, was irgendwie so viel cooler ist als die Stalinallee, das weiß ich nicht, weil die Lage ist nicht zentral, die Größe ist nicht monumental und in der Tat der Verzicht auf dieses große öffentlichkeitswirksame Pathos kommt auch nicht so wie Konkurrenz zur Stalinallee rüber.
Propagandistisch also ein Flop. Die Siedlung hatte nicht den Hauch einer Chance, gegen die Stalinallee zu punkten. Die Frage war nun, wie West-Berlin auf die Überholspur kommt. Man hatte zwar bereits einen Pfeil im Köcher, aber bevor man diesen abschoss, musste im Zentrum etwas passieren. Fragte sich nur, welches Zentrum? Eigentlich wollte der Westen die alte Berliner Mitte wiederhaben. Aber da saß die DDR unter dem wachsamen Auge des großen Bruders Sowjetunion. Und mit dem war nicht zu spaßen. Hatte schließlich kurz zuvor die drei Westsektoren mit einer Blockade fast ausgehungert. Für einige Zeit verschwanden Planer und Politiker im Schmollwinkel. Was sollte man mit einer halben Stadt? Schließlich rieb man sich die Augen, sprang in die Stiefel und nahm das Areal um die Gedächtniskirche in den Blick. Unter dem Titel Neuer Westen hatte sich dieser Charlottenburger Stadtteil bereits zur Kaiserzeit zu einem zweiten Zentrum Berlins hochgeschaukelt. Man schrieb also einen Bauwettbewerb um den Bahnhof Zoo aus und bekam Entwürfe geliefert, bei denen man sich nochmals die Augen rieb.
Die Ideen für Berlin sind in unterschiedlichen Phasen auch unterschiedlich kühn und unterschiedlich extravagant. 1946 ging es eigentlich um die Idee von Raumordnung. Und in den 50er Jahren, zum Beispiel bei dem Wettbewerb für das Zentrum am Zoo, da ging es tatsächlich auch um eine Architekturplanung und irgendwie um die Idee eines swingenden Stadtzentrums im Westen. Das war, glaube ich, wirklich die Idee, die manche Leute dann auch als Befreiung von dieser Last von Bombenschaden, Kriegsschaden und Schuld empfunden haben. Und da gibt es einen Entwurf von Sergius Rügenberg, der ist einfach hinreißend, weil er auch im Himmel so kleine Flugzeuge fliegen lässt und eine ganz unpraktisch, aber total kühn, interessant geschwungene Architektur entwirft. Für das, was dann also später gebaut von Schäbes und Schossberger das Zentrum am Zoo wurde. Sein Zentrum am Zoo war einfach so eine coole Ausstellungsarchitektur. Und sowas hätte natürlich niemand hier gebaut, aber der Plan ist schön.
Mitte der 1950er Jahre kocht man die Entwürfe schließlich herunter. Und was dann gebaut wird, swingt tatsächlich. Zunächst der Kuchentempel Café Kranzl. Als Dach ein keckes Rund, das an ein Karussell erinnert. Eine Ecke weiter das Kino-Zoo-Palast. Das Foyer eine Parade elegant geschwungener Rundungen. Chromleisten blitzen auf. Unter diesem Sound schießt gleichzeitig eine raumgreifende Investorenarchitektur in die Höhe. Das Zentrum am Zoo, gegenüber dem Bahnhof Zoo. Das Bikinihaus und das Allianz-Hochhaus in der Joachimsthaler Straße nicht zu vergessen, dessen klotzige Fassade sich dem Swing zwar entzieht, ihn dadurch aber nur umso deutlicher hervortreten lässt. Eine Mischung von Geschäfts- und Entspannungsarchitektur, welche die Berliner ihrem großen Vorbild Amerika ein wenig näher rücken lässt.
Und man soll schon wirklich auch festhalten, die Entwicklung um den Bahnhof Zoo ist natürlich eine Ersatzlösung gewesen. Es gab ja gar nicht so viel repräsentative Funktionen, die man im Westberliner Zentrum hätte unterbringen können. Es gab keine zentralen Regierungsbauten. Das war nicht möglich.
Und insoweit wird rund um den Zoo geplant, ein städtisches Zentrum, das sich um Kirche, Geschäftshäuser und Unterhaltung gruppieren soll. Das sind die Funktionen, die in dem Fall eine Rolle spielen. Nicht Wohnen, sondern Geschäftshäuser.
Im Zentrum Ostberlins hatte man 1950 zunächst das Schloss in die Luft gesprengt. Das lief nach Plan A. Die Zeichen alter Machthaber sollten verschwinden. Dummerweise hatte man keinen Plan B. Folge: gähnende Leere. Man war plötzlich mitten in der Stadt mit einer zugigen Freifläche konfrontiert, auf der zwei- oder dreimal im Jahr Paraden und Kundgebungen abgehalten wurden. Außerhalb dieser angeordneten Show-Einlagen fühlte sich der sozialistische Flaneur auf dem Platz wie eine Fliege auf einer Glatze. Schließlich doch noch ein Plan B. Ein über 100 Meter hoher Regierungsbau. Lang anhaltender Applaus der Einheitspartei. Bis man merkte, dass die nötigen Ziegelsteine fehlten, da sie in der Stalinallee gebraucht wurden. Dort kam es am 17. Juni 1953 durch zu hoch gesetzte Arbeitsnormen zu einem Arbeiteraufstand, was die Lust auf einen Monumentalbau wieder dämpfte.
Es ging um die Bebauung eines zentralen Ortes, Bestandteile aus einem zentralen Platz für Zusammenkünfte, Feiern und so weiter, der ganzen Gesellschaft und einem zentralen Gebäude, in dem die wichtigsten Institutionen des Staates sitzen sollten, also ein Regierungshochhaus. Das Vorbild dafür war die jahrelange Projektierung für ein Gebäude des Obersten Sowjets in Moskau. Unten Parlament, darüber ein Turm und auf der Turmspitze auch noch der Genosse Lenin, der ins Land verkündend den Kommunismus beschreibt als die Zukunft der Menschheit.
Ein Stadtteil der Zukunft, voller klassischer Modernität.
1957 wird West-Berlin überrannt. Prall gefüllte Busse, Warteschlangen. Leute schweben mit einer Drahtseilbahn durch die Luft. Und was ist zu sehen? Häuser. Viele Häuser.
So, jetzt fahren wir hier in die Altonaer Straße. Von der Siegessäule aus, vom großen Stern. Hier links und rechts ist dann alles eine große Parkanlage, unser Central Park, wie ich immer sage. Von der City West gleich hinterm Zoo bis zum Brandenburger Tor. Hier war 57 eine große, ein Wiederaufbauprogramm vom Berliner Senat initiiert, der Bauausstellung, die große Bundesbauausstellung. Und man hatte dann den Tiergarten hier bebauen wollen mit einem Architektenwettbewerb.
Mitten hinein in das grüne Herz von Berlin, hinein in den Tiergarten, pflanzten geniale Baumeister aus aller Welt eine Mustersiedlung, das Hansaviertel.
Es war also eine Ereignisplanung, eine Aufbauplanung und auch eine politische Planung, weil alle die, die eingeladen werden sollten, in diesem jetzt anders konzipierten Hansaviertel zu bauen, sollten aus der freien Welt kommen. Und das kamen sie dann auch. Man lud Künstler ein, man lud Architekten ein. Jobs und Keuer sollten ihren Lageplan umbauen. Alle möglichen Leute sprachen ein in diesen Lageplan. So geht es alles gar nicht. Nicht nur Zeilen, es müssen auch Türme, nicht nur hohe, es müssen auch flache Gebäude, es müssen auch Bungalows. Es muss einfach eine Ausstellung hergeben. Viele verschiedene Bautypen, viele verschiedene Architekten. Und das wurde das Spektakel von 1957.
Das war 1971. Wir kamen zurück, wir, mein Mann und ich und unsere beiden kleinen Söhne, der jüngste 6 Wochen alt, zurück aus Afrika und hatten damit Anspruch auf eine Sozialbauwohnung als zuwandernde Arbeitnehmer, so hieß das damals. Und ich war begeistert, als sich die Chance ergab, ins Hansaviertel zu ziehen. Ich kannte das von frühen Kindertagen. Ich war 14, als hier die internationale Bauausstellung war und bin mit meiner Mutter mit dieser berühmten Gondelbahn hier rüber geschwebt und habe gedacht, oh, das ist toll, hier zu wohnen. Damals war es nicht vergleichsweise grün, denn die Bäume waren alle noch nicht so groß. Aber ich liebte diese freie, diese luftige Gestaltung, wie die Architektur hier in die Natur gesetzt war. Und die Kunst, die hier rumstand, hat mich auch interessiert. Ich habe Kunst und Kunstgeschichte studiert und dachte, oh, das ist ja eine tolle Gelegenheit. Und hoffentlich bekommen wir die Wohnung. Und wir haben sie bekommen. Und seit 44 Jahren wohne ich jetzt hier.
So, wir verlassen jetzt die alte Karl-Marx-Allee und fahren jetzt in die neue. Man sieht es ja nun links und rechts an den Plattenbauten, die ja nun in Berlin überall gleich fast aussehen. Aber die Leute waren zufrieden, wir hatten alle eine schöne Wohnung bekommen. Links kommt unser bekanntes Café Moskau, wurde international auch genutzt. Sehr viel benutzt. Als Nachbar war es sehr begehrt gewesen. Ich habe da sehr viele Menschen hingefahren. Aus der ganzen Welt, kann man sagen, eigentlich.
Während in West-Berlin das Hansaviertel aus dem Boden gestampft wurde, war die DDR-Regierung gerade dabei, einen mentalen Crash zu kurieren. 1953 war Stalin gestorben. Gerne hätten sich die DDR-Funktionäre weiterhin an seinem Führungsstil orientiert. Starke Auftritte, Schauprozesse, Arbeitslager, Auftragskiller, Berlin-Blockade. Klare Kante ohne Wenn und Aber. Verzwickt war nur, wie das große Vorbild Sowjetunion seinen Führer nach dessen Tod selbst demontierte. Führerkult und repräsentativer Prunk waren plötzlich passé. Da war auch für die DDR nichts mehr zu retten. Man musste sich bewegen, kam aber nur schwer in die Gänge. Also probte man in Ostberlin zumindest in der Architektur schon einmal den Umschwung. Heraus kommt die Bebauung der heutigen Karl-Marx-Allee zwischen Strausberger Platz und Alexanderplatz. Die Form praktisch, quadratisch, mit Grünzonen dazwischen. So etwas wie die sozialistische Ausgabe des Hansaviertels. Zugleich der Abschied von einer Bauweise, welche die DDR bereits frühzeitig in den Ruin getrieben hätte.
Reizvoll ist es in diesen Tagen, durch die Hauptstadt der DDR zu bummeln. Von Monat zu Monat hat sie in den letzten Jahren ihr Gesicht verändert. Sie wird anziehender, schöner, moderner. Die Süddeutsche Zeitung schreibt in einem Erlebnisbericht, die Westberliner werden manches verändert finden. In der Tat, es hat sich manches verändert. Das repräsentative Kino International wurde gebaut und die großen Wohnhäuser östlich des Alex, ausgestattet mit allem Komfort.
Es wird ein totaler Moduswechsel vollzogen. Es gibt eine andere städtebauliche Figur. Es gibt straßenbegleitende Zeilen, so wie das eigentlich auch Charon vorgesehen hatte. Und hinter den Zeilen werden größere Räume aufgetan für eine große Siedlungsfigur. Ziemlich ähnlich wie eigentlich im Entwurf an der Wohnzelle Friedrichshain, aber in sehr viel größerem Maßstab, höhere Gebäude und eben in diesem technisierten Großplattenbaustil.
Ja, es sind schon ökonomische Sachzwänge, die die DDR-Planer bewogen haben, dann noch mal einen Umdenkungsprozess in die Wege zu leiten, weil man sich das, was man an der Stalinallee gebaut hat, schlicht und ergreifend nicht mehr leisten konnte. Also die sogenannten Arbeiterpaläste waren einfach in der Errichtung viel, viel zu teuer und konnten nicht das Beispiel sein für den Massenwohnungsbau, der auch in Ostberlin notwendig war, um alle Menschen und die Arbeiterinnen und Arbeiter in Ostberlin mit Wohnraum zu versorgen.
Taxifahrer Christian Kotsch fährt mit mir die Karl-Marx-Allee entlang. Mit ihrer imposanten Breite von 120 Metern war die Straße aber nicht nur Straße, sondern Bühne. Das Spielrepertoire, Aufmärsche und Kundgebungen. Die Hauptdarsteller dieser Spektakel nennt Christian Kotsch spritfressende Eisensärge, womit er Panzer meint.
Kam ja der Ding, dass es die Paradestraße von Berlin-Ost ist. Ne? Da wurden eben diese Paraden gingen da die Paraden ab, ne? Da vorhin die Eisensäge, die keiner sehen wollte, zum Jahrestag oder was weiß ich, Oktoberfest oder was, sind die Dinger dann da ja langgeballert. Ne?
Was heißt denn keiner sehen wollte? Also erstmal waren viele da, waren die alle da sozusagen hinbeordert worden?
Ja, normalerweise ja. Also,
und Sie
also,
mussten auch dahin, aber nein, haben sich gedrückt oder was? Herr Kotsch, jetzt mal ganz ehrlich.
Nein, ich war nicht anwesend gewesen, also uns hat man auch nicht aufgefordert, dort zu erscheinen, aber ich habe durch meine Freunde, Bekannten gehört, also wenn du da nicht erscheinst, dann werden wir mit dir reden. Wa? Und tja, viele hatten Krankenscheine gehabt oder sonst was, als Entschuldigung. Wa? Weil wir das ja eigentlich bis oben ran satt hatten. Wa? Die Betriebe hatten keinen Sprit gehabt. Ja, und da sind die Dinger 4 Tage im Kreis gefahren. Ja. Wir konnten nicht richtig arbeiten, weil ja überall diese Eisensäge standen war.
In enger Kampfgemeinschaft und Waffenbrüderschaft mit der Sowjetunion und den anderen Bruderarmeen leistet die Nationale Volksarmee ihren Beitrag zum gemeinsamen militärischen Schutz des Sozialismus und des Friedens.
Ost-Berlin wird beim modernen Bauen am Ende der Karl-Marx-Allee noch nachlegen. Vorher widmete sich jedoch die Parteiführung einem anderen Projekt. Einem Bauwerk, das alles andere in den Schatten stellte, jedoch außer Konkurrenz lief. Seine wichtigsten Merkmale: minimale Gestaltung, überlang, Beklommenheit auslösend und tödlich.
Quer durch die Stadt wird ein fast 50 Kilometer langes abscheuliches Monstrum aus Mauern, Stacheldraht und purer Feigheit aufgerichtet.
Und hier vorne, da sehen Sie drüben die andere Straßenseite, das ist schon Ost-Berlin. Und hier ist die Bernauer Straße.
Kriegsmäßige Stacheldrahtpfähle überall. Russische Panzer.
Es war hier taximäßig überhaupt gar keine Frequenzstärke gegen gewesen.
Die eiskalten Bewacher mit den schussbereiten Kalaschnikow-Maschinenpistolen belauern Gefangene, die gezwungen werden, ihr eigenes Zuchthaus zu bauen.
Der Bürgersteig gehörte zu West-Berlin und die Fassade der Altbauten, die gehörte zu Ost-Berlin. Und da hatte man die ersten Etagen, dann die zweiten Etagen und dann alle Etagen, die hat man zugemauert.
Der Potsdamer Platz soll eine gnadenlose sibirische Wüste werden.
In der Gegend war es richtig dunkel, auch hier. Man hat es nicht richtig ausgeleuchtet, weil man nachts eben auch die Mauer nicht sehen wollte. Es war mehr hell hinter der Mauer, weil man natürlich die Grenze aus der Sicht der Grenzpolizisten der DDR im Auge behalten wollte.
Passiert war das alles 1961 an einem Sonntag im August. Für West-Berlin waren die Karten neu gemischt. Ernüchterung machte sich breit. Projekte wurden auf Eis gelegt. Zum Beispiel das Cityband, in dessen Zentrum die noch nicht fertiggestellte Philharmonie und die neue Nationalgalerie. Die Idee dahinter: ein bebautes Band von der City West über den Tiergarten bis nach Kreuzberg. Und warum das Ganze? ein stadtplanerischer Zangengriff und eine Warteschleife. Wenn der Osten zusammenbricht, hätte man schon mal die Voraussetzungen für ein gemeinsames Zentrum geschaffen.
Das war eine wirklich ganz interessante Idee, die dem politischen Wunsch und auch dem Wunsch der Planer entsprach, auf die Wiedervereinigung hinzuarbeiten. Das war ja die politische Vision, die im Westen sehr hoch gehalten wurde. Und da entwickelte man die Idee, das Westzentrum um Bahnhof Zoo und Gedächtniskirche mit dem alten Zentrum im Osten durch ein großes Cityband zu verbinden.
Aber wenn die andere Seite nicht mitmacht? Ostberlin lehnte solche stadtplanerischen Spirenzchen nämlich empört ab und knallte erstmal die Mauer hin. Von nun an der Aufbau des Sozialismus in einem brachial geschützten Biotop. Herzzerreißende Szenen an der Bernauer Straße, in der Menschen aus den Fenstern in den Westen sprangen. Später die Mauertoten, auf der Flucht erschossen. Ostberlin ließ das aber offiziell alles kalt. Und so ging es beim Ausbau der Mitte um den Alexanderplatz munter weiter. Die Karl-Marx-Allee erhielt einen krönenden Abschluss. Man lief bei der Fortsetzung der architektonischen Moderne zur Hochform auf. 1964 das 54 Meter hohe Haus des Lehrers mit einer benachbarten Kongresshalle am Alexanderplatz. Der Baustil sachlich, elegant und international. Auf der Höhe des dritten und vierten Stocks ein umlaufendes Wandfries, idealisierte Szenen aus dem DDR-Alltag trimmen den Bau auf Sozialismus. Alles schien in Butter. Aber kaum lehnte man sich zufrieden zurück, fachte West-Berlin den architektonischen Wettstreit wieder an. 1965 eröffnete gegenüber der Gedächtniskirche das Europa-Center. Ein kapitalistischer Tempel des Konsums, des Geschäfts und der entspannten Tändelei.
Da kommt ein Geschäftsmann mit dem Plan, hier soll ein Wolkenkratzer hin. Ein Geschäftsviertel nach Vorbild des Rockefeller Centers in New York.
Es war eine Riesensensation. Bautechnisch gesehen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube über 20, 23 Stockwerke hoch. Mit dem Mercedes-Stern da oben, der 10 Meter Durchmesser hat. Mit einer Eisbahn drin, mit vielen exklusiven Verkaufsläden und auch Restaurants, das Irish Pub, die Berliner Stachelschweine, die sind dann umgezogen ins Europa-Center.
Nicht nur mein Taxifahrer Peter Löllhöffel war vom Europa-Center elektrisiert. Die Berliner waren damals hin und weg. Shoppen, Schlittschuhlaufen, eine Molle schlürfen, sich einfach treiben lassen. Und das alles unter einem Dach. Das Westberliner Zentrum wurde bunt. Kein mühseliger Kampf um eine neue Gesellschaftsordnung. Keine aufreibenden Aufbauleistungen ohne fremde Hilfe. Stattdessen Gelder aus den USA. Eine üppige Warenwelt, Leichtigkeit des Seins. Mal schnell aus dem Büro an die Bar. Vor allem aber Freiheit für Investoren, die schon seit den 1950er Jahren in West-Berlin Geschäftsbauten in die Höhe schießen ließen. Ergebnis? Traumhafte Renditen dank vielfältiger Programme, großzügiger Zulagen und Abschreibungsmöglichkeiten. Der Normalbürger nahm daran keinen Anstoß. Betäubt von Konsum und steigendem Wohlstand gab's da keine bösen Gedanken. So ähnlich musste das Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sein. Die hatten den Dreh einfach raus. Also imitierte man in der City West Klein Manhattan als Referenz an die Schutzmacht Amerika.
Natürlich orientiert sich das an New York. Man konnte da doch Schlittschuh laufen. Ich habe das noch gesehen, wie im Rockefeller Center. Und natürlich soll das neue West-Berlin, eingeschlossen von Ostterritorium, nur zugänglich mit Interzonenzügen und per Flugzeug, soll irgendwie seine Westorientierung auch deutlich machen in seinem Stadtbild und will das auch. Das ist ja eine Frage des Überlebens, die Westbindung und die Westorientierung für West-Berlin.
Berlin heute, der größte Bauplatz der Hauptstadt, das Zentrum des sozialistischen Berlin, der Alexanderplatz.
Mitte der 1960er Jahre hüllt sich die Ost-Berliner Mitte in Zementstaub. Es lärmt und wird gehämmert und geschweißt, was das Zeug hält. Beim Ausbau des Areals um den Alexanderplatz dreht der Osten voll auf. Am Haus des Lehrers wühlt man sich für eine Straßenunterführung mit schwerem Gerät tief in die Erde. Darüber Betonmischmaschinen, Lastwagen, Bagger, Kräne und Schwärme von Arbeitern auf Baugerüsten und eisenbiegend auf endlosen Betonfundamenten. Mittendrin der Chef der Einheitspartei, Walter Ulbricht. Sich den Staub von den Schultern klopfend, macht er den oberschlauen Kumpel. Vor ihm im Halbkreis zigarettenschmauchende Arbeiter mit verschwitzten Gesichtern.
So wie ihr jetzt arbeitet, so werdet ihr Zukunft leben. Ja? Früher stand an dieser Stelle das alte Polizeipräsidium. Das haben wir liquidiert. Ja? Kein Stein ist mehr übrig geblieben. Und dafür steht das Haus des Lehrers und stehen andere schöne Gebäude. So ändert sich Berlin.
Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz, Genosse, ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.
Die Begleitmusik zum wackeren Gebaue war zwar laut, konnte aber nicht übertönen, dass sich Ostberlin im Rückstand befand. Bereits durch das alles überragende Europacenter in West-Berlin fühlte sich der Osten in seinen sozialistischen Aufbaubestrebungen angepiekst. Mit seiner Höhe setzte das multifunktionale Haus provokant den westlichen Aufschwung in Szene. Die Botschaft: Wir sind oben, ihr seid unten. Von Ost-Berlin aus war das Haus mit dem rotierenden Mercedes-Stern auf dem Dach allerdings kaum zu sehen. Das änderte sich ein Jahr später mit der Fertigstellung des Hochhauses des Verlegers Axel Springer, unmittelbar an der Mauer.
Das, was hier ersteht, wird kein Haus an der Grenze sein. Das, was hier ersteht, wird ein Haus sein inmitten der deutschen Hauptstadt von gestern und von morgen.
Als der 78-Meter-Bau 1966 dann fertig war, ragte er wie ein Bollwerk des Antikommunismus über die Mauer. Dazu noch eine goldeloxierte Fassade. Seht her, hier ist der Goldene Westen. Drüben war die Musik schlagartig vorbei. Ein von Ostberlin aus weithin sichtbarer goldglänzender Protzbau. Die linientreuen Genossen schäumten vor Wut, überlegten mit Scheinwerfern oder Stoffbahnen das Ding zum Verschwinden zu bringen.
Ja, also das Springerhaus, das war frech. Das hatte auch nicht nur was mit der Höhe zu tun, sondern auch was mit dem Bauherrn. Also Axel Springer war ja nun oben drin, also nun auch noch der Oberbösewicht. Und der nun mit dem hohen Haus und das so mitten ins Zentrum rein. Und das konnte man nicht unkommentiert lassen. So sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig.
Doch kick mal, das neue Berlin auf höchstem Niveau.
Das Europacenter und Axel Springerhaus eröffneten eine neue Wettkampfdisziplin.
Nach dem 7. Parteitag der SED, der vor fast genau einem Jahr den konzentrierten Aufbau beschloss, arbeiten hier etwa 5000 Bauarbeiter, Techniker, Ingenieure und Architekten in Tag- und Nachtschichten.
Es ging um die Eroberung der architektonischen Lufthoheit. Oder als Ziel formuliert: Wer spuckt wem auf den Kopf?
Die Arbeiter vom Bauplatz Hotel Stadt Berlin, das nach seiner Fertigstellung die stattliche Höhe von 121 Metern haben und 2000 Gäste beherbergen wird, haben die ersten 4 der insgesamt 39 Geschosse im Gleitverfahren geschüttet.
Auf dem Platz in der Nähe der alten Marienkirche in Ost-Berlin ein Objekt, das man zunächst für einen Schornstein halten könnte. Einfach rund und fensterlos. Als dieser rätselhafte Hohlkörper aus Beton dann beim Weiterbau die 200-Meter-Marke sprengte, staunte man in West-Berlin nicht schlecht. Schließlich kam auf den Schaft eine gewaltige Kugel für ein sich drehendes Aussichtsrestaurant. Drüber ging's noch weiter und fertig war der 368-Meter-Turm. 1969 dann die Eröffnung. Triumphgeschrei, surrende Kameras, Postkarten, neue Stadtführer. Großes Tamtam. Das war an Höhe nicht mehr zu toppen.
Stolz erhebt sich im Zentrum der Hauptstadt der DDR dieser Fernseh- und UKW-Turm. In gewissem Sinne symbolisiert er die gewaltigen Leistungen unseres werktätigen Volkes beim Aufbau des Sozialismus.
Man war ja sehr stolz darauf, dass wir uns hier einen Fernsehturm bauen. Und Fernsehtürme waren übrigens zu der Zeit in, ja, muss ich sagen, in der ganzen Welt ein beliebtes, es war eine Ereignisarchitektur. Ne? Also es gab eine Weltbestenliste, wer hat den höchsten und so. Und da stellte dieser Turm und dann gleich nach Moskau gleich den zweithöchsten dar und so. Das sind natürlich Rekorde, mit denen man gerne angibt und den Leuten sozusagen die Erwartung steigert. Und das für mich persönlich, bin mit dem Fernsehturm jetzt nicht so besonders befasst, aber ich habe die Fußumbauung sehr intensiv genossen, weil ich halte sie für besonders gelungen, gerade mit dieser Weiten, mit diesem Ausfließen da nach Westen hin, in diese große Freifläche rein, weil ich habe das erlebt, auch wie gesagt, ich habe eine Zeit lang am Alexanderplatz gearbeitet, wie man sich da im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen kamen, da zwischen die ersten Frühjahrsblüten da in die Sonne streckte, das hatte schon was und das war für mich so ein bisschen berlinische Qualität, dass man mitten in der Stadt sich in die Sonne legen konnte.
Das war ja das Landstück von Neubrück gewesen. Ne? Was ich als Berliner sage, offen und ehrlich, ich habe nie die Chance gehabt, dort hochzukommen, weil eben der Bedarf war so groß gewesen. Du hast ja keine Chance gehabt, darauf zu kommen.
Als der dann fertig war, der Fernsehturm, naja. Wir konnten mit unserem Funkturm am Messegelände, der bis 150 Meter hoch ist, nicht konkurrieren mehr. Aber trotzdem blieb es unser langer Lulatsch, der am Messegelände, der Turm.
In Ostberlin boomte der Bau hoher Gebäude. In einem Wurf entstanden das 123 Meter hohe Interhotel Stadt Berlin, das Haus des Reisens und das Haus des Verlages. In demonstrativer Sichtweite zu West-Berlin kam später in der Friedrichstraße das internationale Handelszentrum hinzu. Mit seinen 93 Metern stellte es sowohl das Europacenter als auch das Axel-Springer-Hochhaus in den Schatten.
Und das erinnert dann schon in gewisser Weise an so mittelalterliche Kriege, die man über Bauten austrug. Der eine hat eben ein Schloss gebaut und eine Festung und der nächste hat dann gegenüber seine Festung gebaut und seine Burg. Und man kann dann schon an mittelalterliche italienische Städte denken mit ihren Geschlechtertürmen, wo es kein Geschlecht aushielt, dass das rivalisierende andere Geschlecht ein höheres Haus hatte und man sich dann in der Konkurrenz so richtig gegenseitig hochgeschaukelt hat.
Hin zum letzten sozialistischen Kampfplatz Ostberlins, dem Großsiedlungsbau. Wir fahren raus. Zunächst das städtebaulich ambitionierte Hans-Loch-Viertel, dann Marzahn. Auf dem Weg dorthin rede ich mit meinem Taxifahrer Christian Kotsch über das, was so an uns vorüberzieht.
Ja, und das hat die Westberliner immer alle ein bisschen abgeschreckt, ja, diese Plattenbau. Das ist immer das Gleiche, ja. Keine Übergänge drin, keine Farben und alles, ja. Alles sah gleich aus. Jetzt haben sie ja danach haben sie ja mal ein bisschen angefangen, bunt zu machen, was. Ja, aber ansonsten das stupide Weiß, ja, oder Grau. Oder dieses Blau, ja.
Aber jetzt reden Sie zu DDR-Zeit, ne?
Zu DDR-Zeiten, ja.
Also wenn jetzt West-Berliner zu Besuch kamen.
Ja, das war auffällig gewesen. Ja. Also hier möchte ich kein Juliani wohnen, wie sieht denn das aus? Das waren dann immer so die Klänge gewesen, ja. Denn der Stil vom Hansa-Viertel war ja ganz anders als wie der Stil vom Hans-Loch-Viertel, ja. Jetzt kommen wir an den ehemaligen Fuhrpark von Erich Honecker vorbei. Hier standen die Staatskarossen rum. Ja, hier war der Fuhrpark von Honni. Der das heute sehen würde, würde er umfallen. Ab hier geht das los. Teilweise Q3A-Bau und teilweise wieder neue Bau. Ja.
Und das war so um die Zeit des nach dem Hansa-Viertel?
Ja, nach dem Hansa-Viertel haben sie das Hansloch-Viertel gebaut hier, ja. Aber ewig lange haben sie zugebaut.
Also das heißt, das war auch noch vor Marzahn?
Ja, das ist noch vor Marzahn, ja. Ja. Ja, sehen Sie, den Baustil, überall das Gleiche, ne?
Nee, das kannte ich überhaupt nicht.
Ja, ja, das ist das Hans-Loch-Viertel. Ja, das, was ihr könnt, können wir auch, so ungefähr.
In Marzahn, das zusammen mit Hellersdorf mit über 100.000 Wohnungen die größte zusammenhängende Neubausiedlung Deutschlands ist, lasse ich mich absetzen. Viele Häuser sind modernisiert und wirken aufgeräumt. Wärmedämmung, weißer Putz, neu gestrichene Balkone. Zwischen den Häusern üppiges Grün. In den Straßen mehr Autos als Menschen.
Marzahn war für uns die Chance und die Möglichkeit, eine Neubauwohnung zu bekommen.
Inge Gustavus war Leiterin eines Kindergartens in Marzahn und wohnt seit 1980 in der Siedlung.
Und wir haben lange drauf gewartet. Wir hatten eine Hinterhauswohnung ohne Bad und ohne Balkon. Und als wir hier nach Marzahn gekommen sind und die Wohnung uns angesehen haben, waren wir ganz begeistert. Es gab hier Arbeiter, es gab sehr viele Lehrer, pädagogische Intelligenz. Es waren Ärzte, ich hatte in meiner Kita auch eine Richterin und es waren also sehr viele bunt gemischte Bevölkerungsschichten.
Die Entsprechung zu Marzahn war in West-Berlin die zwischen 1962 und 1974 entstandene Großsiedlung Gropiusstadt. Der Name steht für den Planer der Siedlung, Walter Gropius, der als ein Hauptvertreter des neuen Bauens gilt. West-Berlin erhoffte sich durch den Namen des Architekten einen gewissen Glanz. Das ging allerdings nicht auf. Nach dem Bau der Mauer wurden die Planungen verändert und die Wohndichte erhöht, worauf sich Gropius von der Siedlung distanzierte.
Also ob das hier nun so genau war, wie Gropius das wollte, war uns ziemlich egal. Hauptsache, wir haben eben hier eine Wohnung bekommen, ne?
Der ehemalige Angestellte Bernd Meike zog mit seiner Frau 1967 noch während des Ausbaus in die Siedlung.
Naja, als das hier entstand, war das ja so, dass die meisten Wohnungen eben Sozialbauwohnungen waren. Das heißt also, es kamen sowieso nur Leute her, die, sagen wir mal, nicht unbedingt zu den ganz Gutverdienern gehörten, sondern alle die, die einen Anspruch auf eine Wohnberechtigung verhindert hatte. Und dann kamen eben auch sehr viele aus dem Norden Berlins, wo große Sanierungen gemacht worden sind. Die Häuser wurden abgerissen und die Leute, die da gewohnt haben, die wurden dann hier, bekamen hier neue Wohnungen in der Gropiusstadt. Sodass also man so das Gefühl hatte, das ist von der Durchmischung der Mieter nicht so optimal.
Beim Großsiedlungsbau an den Rändern der Stadtzentren reichten sich Ost- und West-Berlin unfreiwillig die Hände. Zuvor war man sich bereits einig beim munteren Abriss intakter Altbauquartiere. Der Osten sah im Altbaubestand eine böse Hinterlassenschaft kapitalistischer Stadtentwicklung und West-Berlin war fest in der Hand einer hochsubventionierten Bauindustrie, die nichts so sehr liebte wie groß angelegte Neubauprojekte. Für die Politiker auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs hatte es den Vorteil, sich immer wieder in Szene setzen zu können. Beliebt war das Hämmern auf Grundsteine, das Zerschneiden von Bändern mit operettenhaft großen Scheren. Und wenn man sich volksnah gab, herzte und knuffte man Arbeiter und Poliere.
Hunderttausende warteten auf eine menschenwürdige Unterkunft.
Einigkeit und Recht und Freiheit.
Für das weitere Wachsen unserer Hauptstadt, der sozialistischen Metropole unseres Landes.
Glück und Erfolg unserem geliebten Berlin.
Lieber Genosse Erich Honecker, liebe Freunde und Genossen, Jahre erfolgreicher Arbeit liegen hinter uns.
Dies ist ein schöner Tag in Berlin, dies ist ein wichtiger Tag für Berlin.
Letzter Akt. Ost- und West-Berlin werfen sich noch einmal ins Rennen. Ein Schaulaufen um die Frage, wer die bessere Hälfte der Stadt kreiert. Anlass war die 750-Jahr-Feier Berlins 1987. Im Westteil war das Jubiläum mit einer Bauausstellung verknüpft. Das Motto auf beiden Seiten: die Wiederentdeckung der historisch gewachsenen Stadt. In Ost-Berlin wurden einige Vorzeigestraßen aufgehübscht und erschienen im Glanz der alten Zeit. Bereits vollkommen pleite und ökonomisch abgerockt, schien dieser wehmütige Blick zurück derart verlockend, dass die DDR in Ost-Berlin gleich das älteste Viertel Berlins neu entstehen ließ. Stein auf Stein und zugleich mit einer auf alt dressierten Plattenbauweise wurde das Nikolaiviertel rekonstruiert. Die Ost-Berliner waren begeistert. Die Architekten winkten ab, waren angekratzt, müde und zogen sich zurück. Sie ahnten vielleicht mit als Erste, dass ihr Staat so langsam baden ging.
Als ich die ersten Wettbewerbsentwürfe damals zum Nikolaiviertel gesehen habe, als Architekt, guckt man ja anders als ein normaler Stadtbürger, Verbrechen setzt. Also wir haben zu der Zeit begann ganz mühsam in der DDR, auch unter DDR-Architekten, eine postmoderne Diskussion. Und das Nikolaiviertel galt dann sozusagen als der Offenbarungseid. Also jetzt kommt Walt Disney mit Kulissen, die uns in der Innenstadt sozusagen eine heile Welt oder eine alte, vergangene Welt vorgaukeln. Das hat mit Architektur im Sinne, wie wir sie gelernt haben, wie wir sie meinten, nichts mehr zu tun. Das war ziemlich einhellig. Also das Nikolaiviertel war unter DDR-Architekten überhaupt nicht mehrheitsfähig. Es ist wiederum aber von der Bevölkerung sehr stark angenommen worden. Die konnten die Architektenkritik überhaupt nicht verstehen. Die haben darauf gewartet, dass endlich Häuser kommen, an denen ein bisschen was los ist und die jetzt meinetwegen auch Stufengiebel haben, dass das mit Berliner Architekturtradition nichts zu tun hat. Und so, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Hauptsache, es sah anders aus als an der Karl-Marx-Allee.
Die letzte Runde des städtebaulichen Wettkampfs wurde um den Grenzübergang Checkpoint Charlie entlang der Friedrichstraße ausgetragen. Auf beiden Seiten der Mauer werkelten Ost und West zur 750-Jahr-Feier in scheinbar unerreichbarer Nähe herum. Auf Westseite entstanden moderne Bauten mit Sozialwohnungen. Der Neubau eines renommierten Rotterdamer Architekturbüros direkt am Checkpoint Charlie sah im Erdgeschoss Kontrollstellen für die US-Armee am Grenzübergang vor. Auf östlicher Seite orientierte sich die DDR bei Neubauten an den Geschosshöhen der alten Bebauung. Einer der prächtigsten Neubauten war das ehemalige Domhotel am Gendarmenmarkt, ein Luxushotel, das die DDR mit Devisen versorgen sollte. Aber dazu kam es nicht mehr. Genauso wenig zu den vorgesehenen Grenzkontrollstellen auf westlicher Seite. Als 1989 die Mauer fiel, war nämlich plötzlich alles eins. Und der Wettkampf war vorbei.
Architektonisch war die DDR kein Wunderland. Da gab es nicht so viele Sachen, mit denen man angeben konnte. Also sowas wie ich bin ein einziges Mal in meinem Leben richtig neidisch gewesen, das waren die Münchner Olympiaanlagen. Also sowas, dazu war die DDR einfach zu klein, so, das ging nicht. Ne? Aber sowas bräuchte man, ich glaube schon, ich habe die Westler immer darum beneidet, dass sie das hatten, was sie zeigen konnten.
Wettstreit in Stein und Beton. Bauen im geteilten Berlin. Feature von Reinhard Schneider.
Es sprach Alexander Ratschun.
Im Originalton hörten Sie Bruno Flier, Wolfgang Kiel, Christian Kotsch, Gabi Dolf-Bohnekemper, Andreas Bartz, Günter Schlusche, Peter Löllhöffel, Ingeborg Auge, Katja van Dijk-Tarras, Inge Gustavus und Bernd Maike. Ton Susanne Bronder und Kaspar Wollheim. Regieassistenz Sarah Krüger. Regie Reinhard Schneider. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.